eine Sache werde ich nie vergessen, das war in den ersten Monaten, da meinte so ein total netter Junge, ja vielleicht 19 höchstens, meinte so, ich muss dir was sagen, wir sind hier rein, ich bin mit meinen Homies hier reingekommen, wir sind so ein 6er, 7er Clique, wir haben gesehen, dass eine Frau auflegt, wir wollten direkt den Club wechseln, ne? Und dann meinte der, und dann sind wir aber an die Bar gegangen, wollten einen Drink nehmen und dann wollten wir quasi wieder weiterziehen. Und dann meinte sie, aber dann hast du so gut aufgelegt, jetzt sind wir doch bis zum Ende geblieben.
Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Jasmine unterhalten. Jasmine lebt in Köln, legt am Wochenende auf und unter der Woche unterrichtet sie Schüler. Im letzten Jahr hat sie am DJ-Contest Red Bull Freestyle teilgenommen und ist damit eine der wenigen Frauen, die bisher überhaupt an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Wir sprachen über die Vereinbarkeit vom Auflegen und dem Lehrerberuf, über weibliche DJs und Skills beim Auflegen. Und jetzt präsentiere ich noch eine neue Rubrik, das ist der Lifehack der Woche. Und da fange ich an mit einer Software, die heißt Faking the Funk. Und das ist ein Tool, was die tatsächliche Qualität von Audiodateien bestimmen kann. Nämlich, wenn man eine, sagen wir, 128 Kilobit pro Sekunde Audiodatei, etwa eine MP3, nachträglich hochskaliert auf 320 Kilobit, dann sieht die zwar aus wie eine Audiodatei, die eine gute Qualität hat, das ist sie aber nicht. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man ein Foto nimmt, was klein ist, und dann in Photoshop einfach groß zieht. Dann ist es zwar groß, aber die Qualität ist schlecht. Und das geht auch bei Audiodateien. Und um rauszufinden, ob man in seiner Audiobibliothek irgendwo Dateien hat, die nach 320 Kilobit aussehen, aber eigentlich eine schlechtere Qualität haben, kann man das Tool benutzen, Faking the Funk. Ich verlinke das in den Shownotes, wer sich dafür interessiert. Und dann gibt's wie immer meine Termine. Ich spiele am 1. Juni bei dem Festival Beats am Badesee in Aurich. Und zwar von 20 bis 22 Uhr auf dem Festival und später noch auf der Aftershow-Party. Am 15. Juni bin ich erst beim Craft Beer Market in Hamburg von 17 bis 20 Uhr an der Rindermarkthalle in St. Pauli. Und danach fahre ich noch nach Kiel und spiele im Luna Club. Dann bin ich am 26. und 27. Juni auf der Kieler Woche, auch in Kiel. Erst am 26. Juni beim Watercan Festival, sowohl hier mit dem Podcast als auch auflegend, glaube ich. Und am 27. Juni spiele ich dann nochmal im Luna in Kiel. Am 28. Juni bin ich im Mondu in Hamburg, am 29. Juni spiele ich im Krux in München und am 4. Juli in der Schräglage in Stuttgart. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Jasmine.
Über Nacht mit
Steve Clash.
Ich bin Jasmine aus Köln. Ich bin DJ und bin ein Teil des Kölner Soundsystems Hashash und ja, bin auch noch Lehrerin an einem Gymnasium in der Nähe von Köln. Und ich würde sagen, ich bin ein DJ, der sehr am kreativen Auflegen und Turntablism interessiert ist.
Du bist zur Schule gegangen in Hückelhofen. Das haben wir im Vorgespräch gerade schon bemerkt, dass ich das weiß. und das ist südöstlich von Mönchengladbach. Da bist du aufgewachsen. Kam da auch schon dein Interesse am Auflegen oder wann kam das?
Da noch nicht, aber da es ziemlich provinziell ist in Hückelhofen, wobei provinziell ist es eine Kleinstadt. Die Möglichkeiten waren sehr limitiert als junger Mensch und ich habe die meiste Zeit damit verbracht, mich mit Musik zu beschäftigen. Ich hatte gar nicht die Idee, DJ zu werden, sondern ich war einfach nur ein musikfanater Mensch. Das war gerade die Zeit, als ich Abi gemacht habe, wo man eigentlich Zugang zu jeglicher Musik hatte. Und ich habe mich wirklich am Wochenende eingesperrt und habe mich durch die Musikgeschichte gehört. Also ich war richtig daran interessiert, nicht nur jetzt im Hip-Hop, was so vielleicht Lieblingsgenre ist oder kultureller Bereich. Ich habe mich dann auch wirklich in jedem Genre, wollte ich quasi fit sein, habe mich durchgehört und habe quasi Jahre meiner Jugend damit verbracht. Und das mit dem DJing kam eigentlich noch viel später.
Und was war so der erste Zugang zur Musik? Also hast du dann Magazine gelesen, Musikfernsehen geguckt oder wo hast du dich da informiert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube da, die ersten Berührungen mit Musik als junger Mensch über Bravo, Viva MTV, da habe ich direkt entdeckt, okay, das, was in Amerika, in dem urbanen Bereich passiert, das interessiert mich total. Also Künstler wie Erykah Badu, Aaliyah, das sind auch alles so starke Frauen. Das war irgendwie, weiß ich nicht, als junges Mädchen waren das dann irgendwie so Identifikationsfiguren. So Jill Scott, diese ganzen New Soul Ladies, die dort waren. Und dann, da habe ich halt immer weiter versucht. Das waren meistens Musikmagazine und, wie gesagt, Musikfernsehen.
Bist du auch in Hückelhofen geboren oder bist du nur dort zur Schule gegangen?
Ich bin auch geboren und bis ich 18 war, dort gelebt.
Und du hast gerade gesagt, du hast bis 18 in Hückelhofen gelebt und dann bist du direkt nach Köln gezogen?
Genau,
und ja. was war der Grund für den Umzug?
Auf jeden Fall, um zu studieren. Und mir war klar, dass ich was Kreatives machen möchte. Und da war Köln eigentlich die nächste Adresse. Und ich habe erst überlegt, was im Filmbereich zu machen. Weil ich auch irgendwie neben der Musik habe ich mich auch damals sehr viel mit also cutten, aber nicht im DJ-Sinne, sondern quasi Videomaterial schneiden und so. Das habe ich mir irgendwie selber beigebracht. Dann habe ich überlegt, weil ich auch ein politikaffiner Mensch bin, würde ich sagen, habe ich überlegt, okay, jetzt jeder will was mit Medien machen, komm, mach doch jetzt mal was so beruflich, weiß ich nicht, irgendwas, womit du Leute irgendwie erreichen kannst, und dachte, okay, werd Lehrer. Dann habe ich hier Lehramt studiert in Köln.
Woher kam denn dieser Drang im Grunde, wenn du sagst, dass du was machen wolltest, was Leute erreicht, der Drang, sich für so viele unterschiedliche Sachen zu interessieren, also in dem Fall für Musik und für Video und so weiter?
Ich glaube, also ich erkläre mir das so, dass ich bin ja bikulturell aufgewachsen. Also meine Eltern haben türkisch-kurdischen Background. Und da kann, glaube ich, jeder, der so zwischen zwei Kulturen aufwächst, kann er verstehen, dass es, man hatte als junger Mensch wirklich große Identifikationsprobleme, weil man sich weder in der einen noch in der anderen Kultur so richtig angenommen fühlt. Und das beobachte ich bei ganz vielen Migranten-Kids aus meiner Zeit, dass sie sich so in die Kunst geflüchtet haben. Und das war bei mir auch so. Ich glaube, das kommt daher, weil, das klingt jetzt vielleicht cheesy, aber so in der Kunst sind deine Roots egal, gerade in der Hip-Hop-Kultur. Und das ist, glaube ich, auch der Grund gewesen, warum ich mich so vor allem mit der afroamerikanischen Kunst so identifiziert habe. Also nicht nur Musik, auch Literatur etc. Weil immer dieses Gefühl, okay, ich fühle mich jetzt deutsch, aber ich sehe nicht so aus wie die anderen. Und da war eigentlich so Hip-Hop die Anlaufstelle.
Ging es dir dabei dann ausschließlich darum, im Grunde in diesem Kunstumfeld Freunde oder so eine Community zu finden? Oder ging es auch darum, mit den Werken, also beispielsweise, wenn du jetzt Kunst machst oder gemacht hättest, Filme geschnitten hättest oder was auch immer, dass da eine gewisse Anerkennung mit einhergeht?
Nee, das glaube ich noch nicht mehr. Ich glaube, ging nicht um Anerkennung, weil da kommen wir jetzt direkt auf meine gespaltene Persönlichkeit zwischen Freigeist und Beamtin, bin ich ja auch. Für mich war klar, okay, wenn ich jetzt nach Köln gehe, dann muss ich aber, um meine Eltern happy zu machen, auch mal mich im Studium dann zusammenreißen und erstmal einen Abschluss machen. Und so war das dann auch. Also ich habe das Studium dann auch ziemlich ernst genommen. Und ich meine, der Lehrerberuf ist ja auch ein toller, also ne, jeder weiß, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, so dass jeder mal ein paar Tage Lehrer wäre und auch zu gucken. Also jeder hat so ein sehr positives Bild davon. Und für mich war klar, okay, du ziehst jetzt dein Studium 4-5 Jahre durch und dann, wenn du fertig bist, dann kümmerst du dich um dein Freigeisttum. Und genauso war es dann auch. Ja, dann hatte ich was in der Tasche. Und dann habe ich gemerkt, okay, dieses Theoretische, dieses viel Lesen ist zwar schön gut und sich weiterbilden ist schön, aber ich muss auf jeden Fall was Kreatives machen und ich brauche auch kreative Leute in meinem Umfeld. Das hat mich in der Uni schon ziemlich runtergezogen.
Auf welche Fächer hast du studiert?
Ich habe Englisch und Geschichte.
Hast du in der Zeit, als du das studiert hast, das Gefühl gehabt, also dir fehlt jetzt dieser künstlerische Aspekt, oder hast du das dann neben der Uni noch ausleben können?
Der hat mir wirklich immer gefehlt und Wie gesagt, da ich mein Studium ernst genommen habe und auch schnell fertig werden wollte, hatte ich jetzt auch nicht so viel Zeit. Also ich war jetzt auch nicht so viel in Clubs unterwegs, also schon, aber jetzt nicht so extrem. Für mich war ganz klar, okay, du machst das fertig und dann holst du dir dein Equipment und dann startest du so richtig durch. Und ja, genau so war es dann auch.
Wo du es gerade sagst, welche Clubs haben dich da geprägt? Warst du schon in deiner Heimatstadt viel aus oder erst jetzt hier in Köln?
Ja, also in meiner Heimatstadt gar nicht, weil das hat mir auch, also erstmal waren meine Eltern streng und zweitens, jeder weiß ja, wie die Clubszenen in, mittlerweile hat sich das zwar gebessert, aber in den kleinen Städten Anfang der 2000er war das jetzt nicht so interessant. Und leider, als ich nach Köln gekommen bin, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich meine, du bist ja auch in viele Städte gezogen. Am Anfang weiß man ja gar nicht, was so Sache ist und wo geht man hin, wenn man die und die Interessen hat. Ich war in ganz, ganz schrecklichen Clubs. Also ich war in ganz schrecklichen Clubs in Köln. No offense, ich nenne jetzt auch keine Namen, aber in die würde ich jetzt nicht weder privat gehen, noch würde ich da auflegen. Und in diese Clubs bin ich die ersten 2-3 Jahre gegangen.
Aber hat das nicht jeder junge Mensch irgendwie gemacht, also sich erstmal in Clubs ausprobiert. Ich war auch in Läden, wo ich heute keinen Fuß mehr reinsetzen würde, aber
ja,
absolut, natürlich. Aber also woher soll man es auch besser wissen? Aber hattest du denn mal so einen Moment, weil den hatte ich nämlich, wo du im Grunde irgendwann mal so ein, ich mache jetzt Gänsefüßchen, in einen coolen Club gegangen bist und dir sich quasi so eine neue Welt eröffnet hat und dachtest, okay, wow, jetzt war ich die ganze Zeit in so uncoolen Clubs und wow, was ist denn hier gerade los?
Ja, total. Den Moment hatte ich, erinnere ich mich auch dran. Im Stadtgarten gab es eine Balkanparty und da hat der sagt dir bestimmt was, der Chantel.
Ja.
Ja, der hatte aufgelegt und die Leute sind so abgegangen und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist quasi so Nischenmusik und wie die Leute abgehen. Und das hat mir dann gezeigt, okay, es ist ja doch, es gibt ja doch diese Clubs, die halt Nischen bedienen und dann wusste ich auch genau, okay, das möchte ich auch machen. Ich möchte auch mich in diesem kulturellen Bereich bewegen. Und ich habe den Moment, an dem ich wusste, okay, jetzt machst du das wirklich mit dem Auflegen. Ich bin in einen ganz, ganz schlechten Club gegangen. Das war, weiß ich noch, die Türkei hat gegen die Schweiz gespielt, WM. Haben die Türken mal gewonnen. Und dann sind wir danach feiern gegangen, dann war so ein DJ, der hatte halt mit einem MacBook aufgelegt. Und dann weiß ich noch, dass ich total fasziniert davor stand und dachte so, hä? Wie macht er das denn? Das weiß ich noch ganz genau. Und dachte ich so, hä, wie cool ist das denn, wenn er mit einem Mac auflegen kann? Dann kann ich das doch auch machen. Und das war so der Moment, okay, jetzt kannst du es auch machen. Weil davor hatte ich so immer die Vorstellung von eines Hip-Hop-DJs, ne? Vinyl, Mixer, alles sehr teuer, kannst du dir noch nicht leisten. Und da war mir klar, okay, geht auch digital.
Aber wann, also du hast ja gesagt, erstmal von einem allgemeinen Musikinteresse gesprochen. Mhm. Wann kam denn dann die Idee auch tatsächlich fürs, oder das Interesse am Auflegen? Ich meine, du hättest ja auch Rapper werden können oder Sänger oder was auch immer.
Ja, also irgendwann habe ich gemerkt, dass ich halt jahrelang mich so extrem mit Musik beschäftigt habe, dass ich das nach außen tragen möchte, dass es so gute Musik gibt, die ganz viele meiner Freunde auch nicht kannten. Und dann, wie das halt so ist, dann auf Studentenpartys, dann halt die Musik gemacht und dann immer zum Glück gutes Feedback von Leuten bekommen. Und ganz viele Leute, es war eher so extern, dass viele gesagt haben, wieso machst du das eigentlich nicht? Und ja, es war eigentlich für mich, war immer schon immer klar, schon mit 18, sobald ich Geld habe, hole ich mir Equipment. Also dass es DJing wird, war mir immer klar, weil ich mich ganz schwer auf ein Genre festlegen kann. Ich höre ja auch privat auch so, weiß ich nicht, so Indie-Rock, Jazz. Also ich bin da total breit aufgestellt. Und ich glaube, wenn ich ein Künstler wäre, der nur ein Genre bedient, wäre ich, glaube ich, gar nicht so happy. Das lässt aber drin.
Ja, das absolut. Ich muss trinken, meine
Kinder. Möchtest du noch ein Säckchen?
Oh, lieber nicht, gleich noch. Okay. Ja, du sprachst gerade von Equipment. Was war denn das erste Setup, was du dir gekauft hast?
Das war ein Controller. Den habe ich auch 2 Monate später wieder verkauft. Ich dachte, was ist das denn? Das macht ja gar keinen Spaß. Und dann habe ich mir ein, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Pioneer-Mixer. Den hatte ich auch noch 2-3 Monate. Das war so die Zeit, als der S9 sozusagen angekündigt wurde. Und mir war klar, ich möchte auf dem S9 eigentlich wirklich richtig lernen. Genau, dann war es Pioneer-Mixer, 2 Reloop-Turntables. Weil das mit dem Controller, das war nichts für mich, weil Mir hat das einfach nicht gereicht, dann in Nobi zu matchen.
Wie bist du denn so an den, quasi an die Entscheidung und an den Kauf des Equipments rangegangen? Also hast du dich irgendwie an DJs orientiert, die du gut fandest? Oder wie geht man so einen Kauf an?
Also es gab einen ausschlaggebenden Moment. Das war, glaube ich, auch der Moment, an dem ich aber wirklich fest gesagt habe, okay, jetzt möchtest du wirklich DJ werden. Das weiß ich noch, da war ich zu Hause bei meinen Eltern und habe einfach bei YouTube, weil ich hatte keine Lust, mich jetzt um eine Playlist zu kümmern, habe ich einfach eingegeben, DJ-Set Hip-Hop. Und dann habe ich das gefühlt, das so dieses Jahr. Und dann kam SK's Three-Style-Set von 2014. Und dann habe ich das abgespielt. Dann auch mein Vater er hatte so einen riesen Fernseher. Und dann war dieser ganze Raum so bunt. Du kennst ja diese Red Bull-Videos, ne? Die sind ja so, ja, so bunt. Und dann war ich habe da wirklich 15 Minuten. Ich dachte, was ist das? Das ist ja mega. Und dann habe ich mir das wirklich an dem Abend, das weiß ich noch, glaube ich, mehrere Male angeguckt, um zu verstehen, was er da macht. Und dann, er sah so glücklich dabei aus, ja, wie er Scratch und A Cappellas und Live-Mashups, Live-Remixe. Und dann dachte ich so, okay, genau das möchte ich können. Und das war ausschlaggebend. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir dieses Video, Steve, ich glaube, ich habe mir das mittlerweile bestimmt 150 Mal angeguckt, weil mich das so inspiriert hat. Und das war auf jeden Fall, also SK war auf jeden Fall der DJ, der mich das so inspiriert hat, nicht nur Musik sozusagen zu präsentieren, sondern das auch irgendwie auf eine kreative Weise zu machen.
Shoutout an SK.
Shoutout an SK.
Folge 51 empfehle ich. Gab es noch andere DJs, die dich geprägt oder inspiriert haben? Vielleicht auch möglicherweise aus einem anderen Genre?
Mhm. Ja, natürlich jetzt neben SK in Deutschland auch Rafik. Aber Rafik dachte ich mir immer, was ist das für ein... ist das ein Mensch? So ein bisschen Q-Bird-mäßig, dass man so denkt, hey, was ist, oh mein Gott. Bei Rafik muss ich sagen, wenn ich Rafik gucke, bin ich sehr demotiviert, weil ich mir denke, boah, ob du das jemals hinbekommst, so. Aber auf jeden Fall Rafik noch und international definitiv Jazzy Jeff, weil er einfach, ja, wie gesagt, er ist halt Freestyle, ne? Er mischt. Der hat Sets, da mischt er, hat der Portishead, also da spielt der Trip-Hop, dann spielt der Sade, dann spielt der Justin Bieber und es ist alles so stimmig. Und was jetzt so von, also aus der neueren Generation feiere ich total ganz viele holländische DJs, die auch produzieren. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagen, so Jero Vandal, Full Crate.
Ja, Full Crate kenne ich.
Genau, Jael.
Kenne ich auch.
Ja, das sind so die Jungs aus Holland, die einfach auch mit ihren Edits einfach so ganz hohe Maßstäbe setzen, genau. Und ich glaube noch Kate Trinada, das sind so die DJs, die mich inspirieren.
War für dich denn Auflegen auch von Anfang an mit Turntablism und mit so einem Showcharakter verbunden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste, dass das natürlich als Neuling, der überhaupt nicht wusste, was, ich wusste ja am Anfang gar nicht, okay, A Cappella ist ein Beat, ich wusste ja, ich kannte gar nichts, also Terminologien waren mir unklar und aber ich war so wirklich dieses Three-Style-Video, das hat mich so richtig, weiß ich nicht, besessen gemacht, dass ich mir innerhalb kürzester Zeit alles selbst angeeignet habe und viel Try and Error. Ja, und dann war mir klar, mir würde es niemals reichen, im Club nur Tracks nacheinander zu spielen. Mache ich auch oft, also gibt oft Club-Gigs, wo ich das mache, aber ich freue mich immer wieder, wenn die Gäste offen sind und ich auch Routines spielen kann. Oder ja, oder in Zukunft plane ich halt mir auch mehr Showcases zu spielen oder auch einfach bei Battles mitzumachen. Ja, weil ich beim Freestyle gemerkt habe, okay, du brauchst auf jeden Fall Battle-Erfahrung, um da wirklich richtig gut zu bestehen.
Du hast ja noch einen regulären Job, hast du gerade gesagt, du bist Lehrerin. Mhm. Wie lässt sich das denn vereinbaren? Also hauptsächlich erstmal zeitlich.
Sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ja, also das habe ich schon öfter in Interviews gesagt, dass der Lehrerberuf ein Beruf ist, den kannst du nicht halbherzig machen. Also den kannst du nicht halb vorbereitet machen. Ne? Du stehst jeden Tag irgendwie in 5 verschiedenen Klassen immer vor 30 Leuten. Das heißt, du musst da mal vorbereitet reingehen, sonst ja, bist du einmal innerhalb weniger Wochen fressen die Schüler auf, weil die Schüler sind ja auch viel, wie soll ich sagen, beobachten einen oder merken viel mehr Stimmungen oder die merken ganz genau, ob ein Lehrer vorbereitet ist oder nicht. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall auf diesen Beruf gut vorbereiten und das ist ja auch eine große Verantwortung natürlich. Man hat so viele Schüler und man möchte den Job auch gut machen. Ich bin wirklich noch nie einem Lehrer begegnet, der so denkt, ach komm, ist nur ein Job. Die meisten wirklich möchten ihn gut machen.
Ich bin einigen begegnet, die das gedacht haben. Aber
wirklich?
Mein Religionslehrer hat immer nur Filme gezeigt. Also unglaublich viele Filme.
Fandest du das gut?
Ein Stück weit schon, weil der Filmraum war dunkel, da konnte man schlafen währenddessen. Aber nee, also insgesamt natürlich nicht. Aber nein, du hast natürlich recht, die meisten Lehrer nehmen ihren Job wahrscheinlich ernst, aber es gab auch Gegenbeispiele. Also.
Ja. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich an einem Gymnasium bin. Da ist die Erwartungshaltung der Schüler auch ein bisschen höher. Also ich habe den Eindruck, die mögen das auch gar nicht, wenn ich denen mal einen Film zeige. Da denken die auch, da lächeln die das immer. Und das Risiko möchte ich nicht, wenn da meine Autorität drunter leidet. Wenn ich einen Film zeige, dann lasse ich lieber. Ja, wie gesagt, das ist ein Fulltime-Job. Ich mache ihn auch zurzeit Vollzeit. Aber nichtsdestotrotz, seien wir mal ehrlich, habe ich natürlich 3,5 Monate im Jahr auch Ferien. Das heißt, in diesen 3,5 Monaten mache ich so viel, wie es nur geht. Also viel mehr kümmere ich mich dann um das DJing.
Aber Gigs unter der Woche zum Beispiel sind wahrscheinlich schwierig oder wenn ihr jetzt zum Beispiel länger reisen müsst, das wäre auch schon ein Problem, wenn man, weiß ich nicht, freitags abends irgendwo spielt und aber noch bis mittags in der Klasse steht, wird das ja dann auch schon zu einem Problem.
Ja, auf jeden Fall. Also ich achte auch drauf, dass ich nie 2 Gigs habe am Wochenende, weil dann bin ich echt fertig, weil ich hasse das ja, wenn DJs Montag immer schreiben, der Montag ist der Sonntag eines DJs, wo ich mir denke, dein Ernst? Ich stehe gerade im Klassenraum. Ich habe halt keinen Sonntag. Genau, und deswegen muss ich aufpassen. Das versuche ich noch ein bisschen zu justieren, wie ich diese Balance hinbekomme, weil das ist auf jeden Fall schon, das ist ein großer Stress, aber den nehme ich gerne in Kauf, weil ich sowohl gerne Lehrerin bin, als auch das DJing niemals aufgeben könnte. Jetzt habe ich Blut geleckt.
Gibt es denn die Option, dass du tatsächlich eins von beiden irgendwann mal aufgibst? Also und hauptsächlich würdest du den Lehrerberuf irgendwann mal aufgeben, wenn das DJing so durch die Decke geht, dass du davon leben kannst?
Also ich glaube, dass es vor 1,5 Jahren vielleicht den Moment gab, wo es vielleicht hätte funktioniert, dass wenn ich das hauptberuflich, also das DJing hauptberuflich angegangen wäre. Das habe ich dann zum Glück an den Booking-Anfragen gemerkt. Und dann habe ich auch ganz, ganz lange überlegt. Ich glaube, ich würde vielleicht das Lehrersein temporär vielleicht mal 2-3 Jahre in Auszeit nehmen. Das überlege, oder vielleicht, dass ich runtergehe mit den, also Vollzeit ist natürlich auch, ja, dass ich mit den Stunden runtergehe, aber so eins aufgeben für das andere, nee, das könnte ich nicht. Und so, es klappt ja zum Glück bis jetzt auch so. Das wäre mir auch, also Respekt auch vor allen DJs, die das als Selbstständige machen. Da muss man schon eine gewisse Ruhe, glaube ich, in sich haben.
Ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du am Anfang versucht hast, den Schülern zu verheimlichen, dass du quasi...
Ja, genau.
Und wie lief das und warum vor allen Dingen?
So, dieser Podcast wird jetzt dazu führen, also ich sag immer, dass ich dass ich eine Zwillingsschwester habe. Shoutout auch an die 6C, die das, manche glauben das immer noch.
aber warum, also haben dich schon Leute dabei beobachtet und dann gefragt und du hast dann gesagt, du hast eine Zwillingsschwester oder wie kam das?
Genau, weil ganz viele, also... Die Oberstufenschüler wussten das zum Beispiel und die sind auch total, das ist für die auch total, die finden das cool, und aber das ist für die kein großes Thema. Ich glaube, das ist wie wenn, weiß ich nicht, der Biologielehrer sagt, dass er aber am Wochenende sich um seine Bienen kümmert. Das ist so halt so, die denken so, macht sie halt so aus Leidenschaft, alles cool. Die sind dann auch nicht so, oh, wir möchten in den Club. Ich sage denen auch immer, solange ich euch unterrichte, bitte nicht zu meinen Gigs kommen. Ja, das ist halt ein, da komme ich in einen Konflikt. Sobald ihr Abi habt, ist es dann, wie ihr möchtet. Und auch wenn sie ihr Abi haben, die meisten trauen sich auch nicht nach dem Abi, weil ich bin immer noch ihre ehemalige Lehrerin. Und bei den Kleinen, die quasi neu auf die Schule kommen, die entdecken das irgendwann. Da rasten die komplett aus. Und da merke ich das, weil sie sehen, dass ich ein DJ bin, dass die dann, das weiß ich nicht, da passiert, glaube ich, irgendwas, dass die vielleicht denken, dass ich lockerer bin oder so. Und da versuche ich ganz klar eine Grenze zu setzen. Sage ich auch, ich rede aber jetzt nicht darüber. Und deswegen sage ich denen, nein, 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 das bin auch nicht, das würde ich nie schaffen. Und das ist meine Zwillingsschwester. Und das ist dann total süß. Dann sehen die so Fotos von mir, dann bringen die mit und sagen so, aber guck mal, hier haben sie das an, was sie halt bei dem Gig anhatten. Ich sehe ja, ich leihe meiner Schwester halt Klamotten. Das ist eigentlich ganz süß. Aber die Schüler können wirklich ganz gut damit umgehen. Auch meine Kollegen, das ist für alle, die sehen mich da quasi als Musikerin, die das nebenbei macht.
Interessant. Also ich wäre wahrscheinlich auch als Oberstufenschüler ausgerastet vor Freude, aber ja, den Punkt, den du sagst, dass die dann quasi so lockereres Verhältnis erwarten, kann ich mir auch gut vorstellen, weil dann, das ist ja, ja, wenn man jetzt mal Auflegen als Beruf nimmt, ja schon tatsächlich eher etwas legerer oder ungewöhnlicher. Naja, kann ich mir gut vorstellen. Dass es vor allem auch nicht so einfach ist, dann da ja die Autorität halt zu wahren.
Das ist ja eh so, von allen jungen Lehrern oder für alle jungen Lehrer ist das ja ein Problem, weil je jünger man ist, desto mehr hat man das Gefühl, dass man dem der Lehrperson nah ist. Und das ist auch so mein größter Struggle als Lehrer, da immer wieder, und für mich ist das auch schwer, weil ich würde sagen, ich bin eher so eine herzliche Person. Und ich hatte am Anfang gerade im Ref so Probleme, ganz streng zu sein. Weil ich dachte immer, wenn ich nett zu denen bin, sind die auch nett zu mir. Aber so geht das, funktioniert nicht in der Erziehung. Ja, das muss man zwischendurch, das habe ich zum Glück jetzt gelernt. Und ich glaube schon, dass die denken, ja, die Frau Gensch, die legt auf und die ist bestimmt lockerer. Und ich muss denen halt immer wieder sagen, nee Leute, ist nicht. Bei mir gelten irgendwie nicht andere Regeln als bei anderen Kollegen. Dann sind die natürlich manchmal auch ganz enttäuscht. Aber ist dann halt so, weil wenn ich jetzt die coole DJ da spielen würde, das wäre die absolute Katastrophe für die und für mich auch.
Und wenn du jetzt im Club stehst und auflegst und keine Ahnung, steht einer und macht eine Insta-Story oder der Veranstalter filmt das für YouTube, hast du noch die ganze Zeit im Kopf so, okay, das könnte sein, dass die Schüler sich das angucken. Ich meine, nicht, dass da jetzt irgendwas Verwerfliches passieren würde, aber trotzdem steht man da mit vielleicht einem Glas Alkohol in der Hand oder so und machst du in dem Moment Gedanken darüber oder ist es, blendest du das dann aus in dem Moment?
Ja. Ich bin auch sehr transparent. Also ich würde nie, wenn ich jetzt mit einem Glas Wein da stehe, das würde ich nicht verstecken. Ich rede eben mit denen oft darüber, ja, aber irgendwie Konsum von Alkohol etc. Ich glaube, dass ich so von meinem Lifestyle her nichts habe, was ich verstecken müsste. Und ich versuche so authentisch wie möglich zu sein. Ja, aber es ist doch, du hast schon recht, also klar, ich glaube schon, dass ich da subtil, also ohne dass ich es merke, drauf achte. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so ein crazy little party girl, was irgendwie ausrastet. Oder ich hoffe, dass ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe, auch unabhängig, auch wenn ich nicht Lehrer wäre. Und deswegen, glaube ich. Ich achte schon drauf, dass ich, also generell nicht jetzt, dass ich mit einem Glas Getränk gesehen werde, sondern generell möchte ich einfach nicht, dass meine Schüler zu viel von mir wissen. Ich weiß, das hattest du bestimmt auch. Es gab ja so Lehrer, die haben super viel von ihrem Privatleben erzählt und ich möchte einfach nicht, das ist einfach nur, um mich selbst zu schützen. Einfach um die Distanz auch zu wahren. Möchte ich nicht, dass sie privat, dass sie so meine Freunde kennen und mich auf, das möchte ich einfach nicht. Ja, und da geht's darum, meinen Privatraum zu schützen. Deswegen achte ich drauf.
Im letzten Jahr, 2018, hast du am Red Bull Threestyle teilgenommen. Da haben wir jetzt hier im Podcast schon oft drüber geredet, aber ich sag's nochmal kurz, das ist ein DJ-Contest, der von Red Bull veranstaltet wird und die Idee dahinter ist, also das Wort Threestyle sagt schon, dass man mindestens drei Genres, musikalische Genres, in seinem Set verarbeitet und da werden im Vergleich jetzt zum Beispiel zu irgendwelchen DMC-Meisterschaften nicht nur die technischen Fähigkeiten abgeprüft, sondern man guckt, welche die Musikauswahl, Publikumsreaktion und so weiter. Natürlich auch technisches Geschick. Du hast 2018 teilgenommen, habe ich gerade gesagt. Wann ist bei dir denn die Idee entstanden, da überhaupt teilzunehmen?
Eigentlich, als ich wieder dieses Video von SK gesehen habe, ich wusste, dass ich so hart arbeiten möchte, dass ich irgendwann auch mal beim Freestyle mitmache. Das war so immer meine größte Motivation. Also meine größte Motivation war gar nicht, weil ich ja, glaube ich, schon einen Beruf hatte, Also ja, das quasi künstlerisch anzugehen. Und deswegen habe ich so die ersten 2 Jahre ganz, ganz viel an meinen Skills gearbeitet. Und ich glaube, ich habe das Internet leer geguckt, habe ganz viele Sets geguckt und geguckt, was machen die, wie machen die das. Und habe mich 2018 war das, was ich mit, genau, 2007 schon beworben. Da war ich sehr enttäuscht, dass es nicht genommen wurde, wo ich im Nachhinein muss ich selber darüber lachen, weil da hatte ich erst 2 Jahre quasi also mit dem DJing angefangen, ist ja gar nicht so eine lange Zeit. Auch 3 Jahre, also nach 3 Jahren, nachdem ich angefangen habe zu auflegen, beim Freestyle zu sein, denke ich mir im Nachhinein auch.
Das ist ziemlich krass, um ehrlich zu sein, ja.
Genau, also hätte ich auch nie gedacht und ich habe mich auch, ich war beim 2017 ganz enttäuscht, weil ich mein 5-Minuten-Set, das fand ich eigentlich ganz nice, fand das sehr kreativ und da war ich richtig enttäuscht. Und dann dachte ich, war ich demotiviert und dachte, okay, dann komm, jetzt nimm dir jetzt, weiß ich nicht, deine 5 Jahre. Und aber dann gucke ich mir das im Internet an und denke ich mir, nee, komm, mach doch einfach, vielleicht, das wird irgendwann werden. Und ich habe es auch irgendwann vor meinen ganzen Freunden und Interviews auch immer so posaunt, um mich selber unter Druck zu setzen. Ich habe mal gesagt, ich möchte mal zu den Nationals. Und dann 2018, als es geklappt hat, Steve, du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich mein E-Mail-Fach, ich glaube 3, und das hat auch so in Deutschland so lange gedauert, bis da hieß es ja erstmal, das findet gar nicht statt. Und ich habe wirklich 3 Monate lang am Tag 5-mal meine E-Mails gecheckt und irgendwann habe ich es schon aufgegeben, dann nachts um 3 Uhr nachts, das weiß ich noch, ich liege im Bett und kriege eine WhatsApp von einer ausländischen Nummer. Ich so, hä, was ist das denn? Dann steht da, hier, du hast halt, gehörst zu den 6 Freestyle-Finalisten. Und ich dachte, boah, wer ist so fies und macht sich lustig darüber? Ich dachte, das ist einer meiner Freunde. Ja, und dann war es dann wirklich die Kate vom Freestyle, die das Ganze organisiert. Und da habe ich natürlich gefreut. Ich bin 2 Tage wirklich innerlich ausgerastet. Dann hieß es aber, okay, ihr habt aber leider nur 2 Wochen Zeit, euch vorzubereiten. Es ist schon 2 Wochen. Wir können auch verstehen, wenn ihr sagt, nee, möchte ich nicht.
Also dir wurde auch quasi der Termin für das Finale erst dann,
genau, richtig,
mitgeteilt, ja.
Ja, ich glaube Mitte Oktober und Anfang November, glaube, wenn ich mich nicht täusche, war schon das Finale. Und da kannst du dir vorstellen, wenn man einen Vollzeitjob hat und man hat gar keinen, ich hatte kein 15-Minuten-Set, hatte vielleicht 6-7 Minuten an guten Routines. Und dann, die 2 Wochen, wenn ich an diese 2 Wochen denke, die waren wirklich die Hölle. Und letztendlich hatte ich dann, ich habe auch einen aus Köln, viele Grüße an Todor, das ist sozusagen mein, ich habe mir irgendwann einen Scratch-Lehrer gesucht, also oder einen Turntablist, der mir so ein bisschen hilft. Und also schon vor Freestyle ein paar Monate. Und mit dem bin ich sehr oft mein Set durchgegangen und der meinte, der hat mich auch so gehypt, der meinte, oh, das ist ein super Set und okay, technisch ist das jetzt vielleicht nicht Traffic, aber auch von deiner Technik, das reicht schon. Und ich war so richtig gehypt und er meinte, wenn nicht erster Platz, dann auf jeden Fall 2. Und das Problem war, aber ich wusste schon innerlich, du hast viel zu wenig Zeit, um dieses Set quasi, wie soll ich sagen, in dein DNA übergehen zu lassen. Und genau, und dann war ich halt da und wenn ich dran denke, ich kann noch nicht mal darüber reden. Diese Aufregung kannst du dir nicht vorstellen. Meine Hände, ja, das hat nicht funktioniert. Ich konnte nicht, wenn ich mir meine Scratch auf diesem Video anhöre, denke ich mir, oh Gott, wie peinlich. Das haben auch so viele Leute geguckt. Ich war so aufgeregt. Dann hatte ich mein Crossfader war auf Light eingestellt. Das heißt, wenn ich gejuggelt habe, hat das nicht funktioniert, ne? Weil es ist immer in die Mitte gesprungen. Und also ich hatte schon quasi einen großen Patzer direkt am Anfang. Dann habe ich mich da gefangen. Ja. Und genau, dann ist es so gelaufen, aber es war auf jeden Fall eine mega gute Erfahrung. Und ich bin echt wirklich stolz drauf, dass ich nach 3 Jahren harter Arbeit da wirklich da stand. Und genau, möchte da jetzt auch weitermachen im Battlen. Weil ich weiß nicht, das macht mir irgendwie Spaß, das kreative Auflegen.
Ja, das mit der Aufregung kann ich mir gut vorstellen, weil ich war im Jahr davor beim Finale, das war in Berlin, der Panke, und allein schon da im Publikum zu stehen und quasi jetzt mitzufiebern mit demjenigen, der da gerade auflegt, dachte ich, also da waren nicht so viele Gäste, aber das wird halt gestreamt, weiß ich nicht, wie viele Leute da international zuschauen. Mhm. Ich wäre, glaube ich, gestorben vor Aufregung.
Das stimmt. War das Jahr, als Juice und Remake war, als Remake das gewonnen hat. Ja. Oh, Remake, auch krass. Oh Gott, das war auch ein Set. Ja, aber ich habe ja immer gedacht, dass, also so bei Eskay oder bei Puffy, das, also wenn man sich das anguckt, sieht das immer so easy aus, ja, als sei das so, ne, dann übt man das, dann hat man das Set drin und dann läuft's, aber das kann man sich nicht vorstellen, wenn man dort steht und ja, die Juroren sind da und da sind ja auch das Schlimme, weißt du, was ich am schlimmsten fand? Nicht, dass die Judges da waren, so SK, wer war da noch? Remake war Judge und jetzt habe ich seinen Namen vergessen, noch ein kanadischer Three-Style-Gewinner.
Scratch Bested?
Nee, nicht Scratch Bested, den würde ich nicht, oh, wie peinlich, voll der Nette. Der hat, glaube ich, nach Four Color Zack, Headspin, genau. Die haben mich gar nicht nervös gemacht. Die waren auch total nett und haben mit uns gesprochen. Aber die anderen DJs, die im Publikum waren, das hat mich irgendwie nervös gemacht. Weil das war nicht so im Club, dass die Leute quasi, wenn man eine Routine macht, irgendwie ausrasten und das feiern, weil sie ein Wordplay verstehen, sondern viele standen da einfach und haben nur geguckt. Ja, das war ganz strange. So die Hälfte guckt und die andere Hälfte geht total ab. Das war ganz weird und aber trotzdem, wie gesagt, da waren ja auch so, ich meine, der Phil, den hattest du ja auch im Podcast und der legt seit 20 Jahren auf, das ist so ein guter DJ und dass ich überhaupt mit diesen 6 DJs, auch Mr. Tone und alle und Sherlock Holmes, dass die da alle waren, ja, da einfach ein Teil von zusammen war auf jeden Fall so die beste Erfahrung als DJ.
Wie viele von denen kanntest du vorher schon?
Persönlich kannte ich gar keinen. Also Phil kannte ich, weil der natürlich in Köln, das fand er ja ganz schlimm, als ich ihn irgendwann dann kennengelernt habe und dachte, oh, ich war als Studentin auf deinen Partys. Das fand er ganz schlimm.
Warum fand er schlimm?
Ja, weil er dann, weil ihm bewusst, er hatte das Gefühl, er sei dann alt.
Ach, überhaupt nicht.
Nee, auch gar nicht.
Gut gehalten, der Junge.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Das sind ja alles, die sind technisch wirklich, ich meine, die üben seit Jahren. Wobei Mr. Tone gar nicht, der ist, glaube ich, Naturtalent. Der macht das, glaube ich, erst seit 4-5 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, und da war es auch für mich auch wichtig, da habe ich auch so ein, ich würde nicht sagen, dass ich ein Frauending draus gemacht habe, aber ich dachte, cool, du musst jetzt auch ein bisschen so representen. Ja, dann musst du, darfst jetzt hier nicht versagen, du musst mit einem guten Set da ankommen und ja, im Endeffekt bin ich zufrieden und glaube, dass das mit den 3 Jahren das Beste war, was ich da rausholen konnte und ich werde das auf jeden Fall nochmal versuchen.
Also das heißt, wenn du dich, kanntet euch nicht, das heißt, ihr seid euch, also das Finale war in München im Krux.
Mhm.
Das heißt, du bist denen da zum ersten Mal begegnet?
Genau, mit Phil bin ich dorthin gefahren. Ich habe genau, ja, die habe ich da alle dort kennengelernt.
Und wie war das so, ja, die Stimmung untereinander, unter den DJs? Mhm.
Also total gut, also der, lag auch, glaube ich, am Krux, die ganzen Leute super nett von Red Bull und der Dangerous. Das war eine total schöne, ich weiß nicht, ob du schon mal am Krux warst.
Ja,
da
ja,
gibt's ja,
ja
die, da gibt's ja das Restaurant oben. Das war eine total schöne Stimmung. Alle waren total nett zueinander. Also es war eine total kollegiale Stimmung. Alle waren sehr angespannt. Und was ich halt interessant fand, ist halt, dass in dieser Anspannung haben sich die Jungs untereinander trotzdem gedisst. So aus Witz natürlich. Und das war, wo ich dachte, okay, ich will jetzt nicht wie Mario Barth denken, aber das ist anscheinend, ist das so ein geschlechtliches, also das wird eine Frau nie machen. Also die DJ Dada war auch da und wir haben uns eher gegenseitig so quasi irgendwie gepusht, ne, und beruhigt und die Jungs haben sich halt gegenseitig gedisst und das fand ich halt mega interessant zu sehen, ja, dass man hat gemerkt, dass dieser Battle-Charakter auf jeden Fall da war. Auch wenn, glaube ich, letztendlich waren sich alle einig, dass Mr. Tone das dann im zweiten Jahr, also auch mit das Ding einfach holen wird.
Vorher war man sich schon einig.
Also hätten wir gesagt, wäre das jetzt eine Bet-at-Home-Wette, hätten wir alle auf Tone gesetzt, ja.
Du sagtest gerade, dass die Jungs sich untereinander gedisst haben und du als Frau nicht. Gab es noch irgendwelche anderen Sachen, die, ja, die anders waren für dich jetzt aus einer weiblichen Perspektive?
Nee, ich glaube, also ich muss da eh immer vorsichtig sein, weil ich mir wird ja auch oft die Frage gestellt, ne, wie ist das quasi als weibliche DJ? Und für mich ist, also ich frage mich immer, okay, ist das jetzt, weil ich eine Frau bin oder ist es, weil ich das erst seit einigen Jahren mache und die Jungs einfach seit 20 Jahren das machen? Vielleicht sind sie, benehmen sie sich ja so oder so, weil sie denken, okay, ich mache das viel länger und ne, jeder hat so seinen Platz. Es gibt ja so ein, Das finde ich ja ganz schlimm, dass wenn jemand neu anfängt, dass ich da auch kritisch drauf gucke. Also wie schlimm ich das am Anfang fand, dass Leute mich im Club kritisch beäugt haben. Oft habe ich gedacht, das ist bestimmt, weil ich eine Frau bin. Ich glaube, das war, weil ich neu war und weil ich teilweise Übergänge total vermasselt habe. Und ich glaube, da muss man gerade am Anfang, so die ersten 2 Jahre, muss man, glaube ich, ein ganz, ganz großes Selbstbewusstsein haben. Als Frau vielleicht noch mehr, weil man natürlich als Frau versucht wird, in eine Ecke gedrängt zu werden. Und das war dann am Anfang, also mittlerweile mache ich mir da gar keine Gedanken drüber, aber am Anfang dachte ich auch, okay, jetzt irgendwie auch nicht zu enge Klamotten und also so, weißt du, dann dachte ich mir, nee, komm, wenn ich mir jetzt über sowas Gedanken mache, über Image, dann ist eh blöd. Und generell muss ich sagen, dass letztendlich, jetzt nochmal um auf die Three-Side-Kandidaten zu kommen, mittlerweile würde ich sagen, haben wir uns auch echt untereinander fast schon angefreundet und das ist, also da gibt's gar keinen Sexismus untereinander. Also es gibt eher so einen Support und ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, gerade in der Turntablism-Szene ist der gegenseitige Support auf jeden Fall größer als vielleicht in anderen DJ-Communities.
Das kann ich natürlich nicht, also erstmal sehe ich genauso. Also das kam ja auch so ein bisschen im Gespräch mit Phil und den Girls von 50/50 so durch, dass die auch supported werden und völlig anerkannt sind. Und das kann ich auch nur bestätigen. Also das finde ich auch gut und wichtig. Aber im Techno zum Beispiel ist es ja auch so, dass so mit so Künstlerinnen wie Monika Kruse oder Ellen Eldin oder so, ja, Frauen schon gefühlt zumindest viel länger dabei sind als jetzt in unserer Hip-Hop-Open-Format-Szene. Also von daher würde ich das, oder weiß ich gar nicht genau, ob es jetzt in anderen Szenen schlechter ist oder besser, aber ich gebe dir vollkommen recht, also so in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, zumindest unter den DJs erlebe ich eigentlich gar nicht, dass da irgendwie Sexismus herrscht oder irgendwie ja, Frauen anders behandelt werden. Eher im Gegenteil, das, was auch 50/50 gesagt haben, Frauen werden meiner Meinung nach eher supported. Also was ja auch gut ist, solange bis eine Gleichberechtigung herrscht, ist das ja eine gute Sache irgendwie.
Also ich bin da noch, ich schaue mich ein bisschen davor, mir eine Meinung darüber zu bilden. Also ich finde die Frage, wenn sie mir gestellt wird, auch ganz schwierig, sie zu beantworten. Wenn ich gefragt wäre, wie ist das mit Sexismus in der DJ-Szene? Weil ich nicht, also ich bin davor sehr vorsichtig, weil ich nicht von meinen eigenen Erfahrungen irgendwelche pauschalen Thesen irgendwie formulieren möchte. Ich finde, es ist ein total schmaler Grat. Denn es ist so, dass mir zum Beispiel wirklich viele weibliche oder viele Mädels schreiben oder Frauen, die dann Props geben, total nett sind und sagen, oh, ich würde das auch gern machen. Und die versuche ich auch, so gut es geht, sozusagen dazu zu motivieren und biete meine Hilfe an. Auf der anderen Seite scheue ich mich auch nicht davor, Kritik auszuüben, weil da habe ich mich auch mit der Indiana, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aus Berlin drüber unterhalten, ist auch wirklich sehr gute DJ aus Frankfurt, jetzt in Berlin. Und wir haben uns lange darüber unterhalten, dass wir reden von weiblichen Hip-Hop-DJs, was Handwerk angeht, kann man wirklich an einer Hand abzählen, wie viele gute Handwerk oder technisch gute DJs wir haben. Und das finde ich ein bisschen schade, wenn, also es gibt ganz viele Controller-DJs. Und meine Erfahrung ist, dass Frauen sozusagen an einem Controller hängen bleiben. Also das ist so nur meine Beobachtung. Ich habe jetzt auch wie SK Angst vorm Shitstorm. weil ich habe das Gefühl, viele Mädels trauen sich gar nicht, das jetzt mal anzugehen. Weil die Turntable in diesem Szene ist wirklich extrem männerdominiert. Ich würde sagen 99% Männer. Und da würde ich mir wünschen, dass auch mein Ziel, da überlege ich auch, ja, kann man irgendwie Workshops anbieten, da irgendwie so Leute wie Raphic oder Tone, SK holen, um mal Mädels sozusagen das Handwerk zu zeigen und auch die Faszination, die sie ja auch auf mich hatten, auf andere zu übertragen. Und das ist etwas, was mich gerade ein bisschen stört bei vielen Hip-Hop, Female DJs, dass ich das Gefühl habe, okay, die bemühen sich gar nicht ums Handwerk, sondern da reicht es einfach, Beat zu matchen. Ja.
Was glaubst du denn, woran es liegt, dass Frauen vielleicht abgeschreckt sind davon, entweder generell erstmal damit anzufangen aufzulegen oder, wie du sagst gerade, auf so einem technischen Niveau am Controller hängen zu bleiben. Was glaubst du, was sind die Ursachen dafür?
Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, hast du da eine Idee? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist, also das unterschätzt man ja, dass so Turntablism-Skills sind auch Fähigkeiten, die wirklich nicht leicht anzueignen sind, finde ich. Da muss man wirklich sehr geduldig sein und man verspürt sehr viele Misserfolge. Also bis man einen Scratch sitzt, das kann ja fast schon Jahre dauern. Und ich glaube, weil man da nicht so einen schnellen Erfolg sieht und weil, ich meine, die große Diskussion um sind Skills in Clubs notwendig.
Die können wir gerne jetzt führen. Also ich habe da meine Meinung dazu.
Sind Skills, also nee, anders. Nee, ich meine, die Frage natürlich sind Skills nicht notwendig im Club, also außer jetzt Beatmenschen. Ich würde sagen, im Club ist die gute Selection und gute Übergänge sind das Wichtigste. Ich muss da jetzt nicht einen DJ haben, würde ich sagen, der gut Beat juggeln kann, gut scratchen kann. Oder ein Live-Mashup nach dem anderen macht. Aber ich finde, und das ist meine persönliche Meinung, für mich ist ein guter DJ auch jemand, der die technischen Skills beherrscht.
Ja, ich meine, ich stimme dir zu. Also das habe ich ja auch schon oft gesagt. Ich finde, in allererster Linie steht die Musikauswahl. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist der Rest eh egal. Also wir reden jetzt von einem Clubset, also ja. Oder einer Veranstaltung, wo Leute tanzen sollen. Jetzt nicht ein Showcase oder so, sondern ne? Die Musikauswahl, so daran kann es schon scheitern. Also das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich das irgendwie drauf habe und die Erfahrung habe und dann quasi durch technische Skills mein Set anreichern kann und dadurch einen anderen ja, Spannungsbogen erzeugen kann oder ja das als Hilfe benutze, dann ist das natürlich sinnvoll und gut, ja, absolut. Aber mich kann auch ein Controller-DJ sehr gut unterhalten, der einfach Start-Stopp macht, wenn er halt einfach eine unglaublich krasse Musikauswahl hat. Ja, das ist meine Meinung dazu. Aber
ich sehe es eigentlich auch so, aber nee, kein Aber. Vielleicht muss man dann wirklich unterscheiden zwischen, vielleicht braucht man einfach andere Namen dafür. Vielleicht ist das. Die Terminologie DJ ist vielleicht auch zu umfassend. Denn du hast recht, es gibt genug, also so ein Jero Vendel, von dem ich gesprochen habe aus Holland, wenn du mir seine Boilerroom-Sets anschaust, das ist, der macht quasi nur Übergänge, aber das ist so stimmig, das ist so perfekt und der zählt für mich einfach zu den besten DJs, klar. Ich glaube, nee, ich nehme vielleicht meine These zurück. Ich sag nicht, dass, um ein guter DJ zu sein, man die technischen Skills haben muss, aber ich finde so ein bisschen um diese Skills sollte man sich schon bemühen, weil das auf jeden Fall jedes Set aufwertet, auf jeden Fall.
Ja, also Stichwort bemühen sehe ich genauso. Also ich erwarte auch von jemand, der das regelmäßig macht und plant, das zukünftig weiterzumachen, dass er sich halt genau bemüht. Und das kann zum Beispiel dadurch sein, dass er sich Scratchen aneignet, sich Skills aneignet, versucht besser zu werden. Das kann aber auch einfach auf anderem Wege passieren. Also es gibt ja auch andere Musikrichtungen, wo jetzt Scratchen völlig fehl am Platz wäre. Ja. Also ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber so ein House-Set oder ein Techno-Set mixt sich halt anders als ein Open-Format oder Hip-Hop-Set. Und da geht's halt um andere Disziplinen als um irgendwie eine heftige Routine. Und warum soll ich von einem House-DJ jetzt erwarten, dass er plötzlich heftig rumscratchen kann? Das bringt ja nichts. Aber von jedem DJ würde ich jetzt mal erwarten, dass er auf irgendeine Art sich auch versucht weiterzuentwickeln. So, und das ist in unserem Bereich dann wahrscheinlich, ja, technische Skills unter anderem.
Stimmt. Ja, ich glaube, mir geht's auch primär um Kreativität. Ich mag's einfach, wenn ich im Club bin, wenn ich merke, oder der DJ hat sich beim Übergang wirklich Gedanken gemacht. Dass zwei Lieder zueinander passen, auch thematisch, das ist es halt. Das fehlt mir ein bisschen. Also immer, wenn ich in Köln unterwegs bin, in ganz vielen Clubs wirklich höre ich finde, der musikalische Anspruch ist auf jeden Fall gestiegen in Deutschland, würde ich sagen, in den letzten 2-3 Jahren. Ich glaube auch ganz inspiriert durch, in unserem Urban-Bereich, durch Selection und Boiler Room, glaube ich. Aber so kreatives Auflegen, und das muss nicht Scratchen sein, sehe ich halt nicht so oft. Und das finde ich ehrlich gesagt schade, weil, da haben wir auch eben, glaube ich, drüber geredet, die Leute merken das. Also die Leute im Publikum, die quasi DJ-Laien sind, die merken das, wenn jemand kreativ auflegt.
Ich denke auch. Aber ich ziehe jetzt mal eine Parallele. Also genau, das ist ja das Thema, über das ich mich auch mit SK unterhalten habe, nämlich auch die Frage, warum plötzlich Leute gebucht werden, die irgendwie gar nicht so viel sich mit Auflegen auseinandersetzen, sondern die einfach eine Prominenz haben oder irgendeine Reichweite und deshalb Tickets verkaufen. Und ich ziehe jetzt aber einfach mal eine Parallele, also zur Musik, ja, zu Musikern. Es gibt ja unglaublich krasse Musiker in der Klassik zum Beispiel, die beherrschen ihr Instrument, die spielen jahrelang, bevor sie überhaupt eine Anstellung kriegen. Trotzdem läuft im Radio wenig Klassik, also jetzt abgesehen von Klassiksendern, aber so im populären Radio läuft keine Klassik, obwohl die vielleicht möglicherweise am besten trainierten Musiker vielleicht klassische Musiker sind. Stattdessen läuft Pop und vielleicht sogar Pop von irgendwelchen YouTube-Leuten, die gar keinen Bezug zur Musik haben. Die haben aber Reichweite und die werden geklickt und deshalb finden sie im Radio statt. Und das Gleiche ist ja vielleicht beim Auflegen. Also es kann ja sein, dass du einfach technisch und auf anderen Gebieten einfach der krasseste DJ bist, aber trotzdem kriegt ein anderer den Gig, weil der vielleicht einfach mehr Reichweite hat oder weil die Leute den lieber sehen wollen.
Ja, das stimmt. Das ist echt, da könnte ich mich auch stundenlang drüber unterhalten. Ich sehe halt den DJ mehr als Musiker und der kann auf... Es gibt ja so, weiß ich nicht, ich würde sagen 6-7 Kriterien, die einen guten DJ ausmachen. Und wenn jemand in einem Kriterium so gut ist, also man kann ja, wenn man in seinen, zum Beispiel in der Selection mega gut ist, dann hat man schon ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Dann gibt's aber auch, das muss man ja auch sagen, es gibt auch noch technisch sehr gute Leute, die einfach absolut schlimm auflegen. Also die in einem Club, also die überhaupt ganz weg vom Publikum und vom ganz unmusikalisch und ja, das gibt's ja auch. Deswegen wird das, glaube ich, so immer mein größter Struggle bleiben, weil es ist so, also ich, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht den Eindruck entdecken, das klingt jetzt vielleicht so, als sei ich jetzt technisch mega krass und alle anderen so schlecht, gar nicht, weil ich sehe mich noch auf jeden Fall noch in dem, wie soll ich sagen, Entwicklungsprozess. Ich habe so ein gewisses Ziel, wo ich hin möchte und weiß, dass es noch ein paar Jahre dauert, bis ich da bin, wo ich sein möchte technisch. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass jeder, der halt auflegen möchte, einfach sich die Fähigkeiten antrainiert. Und ich weiß nicht, ob das manche sagen, dass er vielleicht irgendwie arrogant oder so. Aber wo kommen wir denn hin, wenn, wie SK gesagt hat, ja, ganz viele Nicht-Musiker sozusagen Musik machen. Und das ist leider so, dass die dann auch wirklich von Leuten, die das aus Leidenschaft machen und die sehr viel Zeit investiert haben, denen auch die Slots wegnehmen.
Ja, also ich sehe das ganz genauso wie du. Vor allem, man sollte nicht, nur weil plötzlich andere Leute Tickets verkaufen und Gigs kriegen, sollte man nicht deshalb einfach aufhören, besser zu werden. Absolut nicht. Aber ich habe ja auch in dem Interview gesagt, dass, also für mich stellt das kein großes Problem dar. Das ist halt ein Phänomen im Moment, dass Leute auflegen, die aus einem anderen Kontext bekannt sind. Und ja, aber das hält mich ja nicht davon ab, einfach besser aufzulegen. Also da kann ich mir jetzt schwarz ärgern, aber das bringt mich ja auch nicht weiter. Also von daher, nee, ich gebe dir recht. Also die Tatsache, dass andere Leute Gigs bekommen, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass man aufhören sollte, besser zu werden in dem, was man macht.
Definitiv, ja.
Ich komme nochmal ganz kurz zurück auf das Frauenthema. Ist dir denn jetzt mal, abgesehen vom Freestyle, hattest du öfter Situationen, wo irgendwie, ja, weiß ich nicht, wo ein Gast vielleicht versucht hat, ein Kompliment zu machen, aber irgendwie ja, sich ein bisschen ungeschickt ausgedrückt hat, weil er irgendwie nicht gewohnt ist, dass du eine Frau bist? Oder gab es irgendwann mal auch sexistische Situationen oder so, denen du ausgesetzt warst?
Ja, leider ja. Und ich glaube, da stelle ich mich gar nicht besonders als DJ raus. Ich glaube, das passiert vielen Frauen auch generell im Club-Kontext. Und als DJ habe ich ja noch wenigstens, kann ich mich quasi in meinem Booth sozusagen, bin ich geschützt. Aber ein Standardsatz zum Beispiel war halt gerade am Anfang komisch, dass es jetzt nicht mehr so oft passiert. Vielleicht liegt es daran, dass mich vor allem in Köln, ich lege am meisten in Köln auf, dass mich die Leute eher kennen. Aber dieser Satz, dass Leute kommen und mir ein Kompliment machen wollen, super nett sind und sagen, boah, ey, für eine Frau hast du richtig gut aufgelegt. Oder eine Sache werde ich nie vergessen, das war in den ersten Monaten, da meinte so ein total netter Junge, ja vielleicht 19 höchstens, meinte so, ich muss dir was sagen, wir sind hier rein, ich bin mit meinen Homies hier reingekommen, wir sind so ein 6er, 7er Clique, wir haben gesehen, dass eine Frau auflegt, wir wollten direkt den Club wechseln, ne? Und dann meinte der, und dann sind wir aber an die Bar gegangen, wollten einen Drink nehmen und dann wollten wir quasi wieder weiterziehen. Und dann meinte er, aber dann hast du so gut aufgelegt, jetzt sind wir doch bis zum Ende geblieben. Und da dachte ich so, okay, soll ich mich jetzt freuen oder soll ich jetzt weinen? Ich fand das natürlich süß, er war auch super nett. Aber eigentlich war mir zum Heulen zumute, weil die Vorstellung, dass Männer in den Club reinkommen, eine Frau sehen und denken, oh nee, Quotenfrau oder oh, die kann es eh nicht. Und das habe ich oft, es ist natürlich schön, wenn Leute nichts von dir erwarten und du überzeugst sie. Aber natürlich ist es natürlich traurig, wenn die, nur weil ich eine Frau bin, so davon ausgehen, dass das nichts wird.
Kann man sich davor irgendwie schützen? Oder wie hast du es dann geschafft, in solchen Momenten irgendwie dein Selbstbewusstsein nicht zu verlieren und dir das quasi so auszublenden, dass jetzt quasi ein Idiot halt irgendwas gesagt hat in der Richtung?
Also ich glaube, und das ist jetzt gerne, das kann man über das ganze Feminismus, auf die ganze feministische Bewegung übertragen. Feminismus funktioniert nur mit Männern. Ja, man sagt ja, all boys should be feminists. Und genau so ist es. Und deswegen funktioniert es bei mir auch, weil ich von Männern umgeben bin, zum Beispiel jetzt auch in meiner Crew. Die Jungs sind mittlerweile gute Freunde von mir geworden und die behandeln mich, also da ist es überhaupt, also das Geschlecht ist gar kein Thema. Und das, wenn man das nach außen quasi auslebt und wenn man quasi mich quasi ansagt, nicht weil ich eine Frau bin, sondern einfach irgendwie durch das, was ich kann oder was mich ausmacht, wenn das ganz viele Männer um mich herum machen, dann entsteht eine ganz andere Aura um mich herum. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Denn ich beobachte auch viele Mädels, die gerade auflegen, die auch irgendwie so, was heißt auch, oder die Protégé haben, einen Mentor, die wird aber so vermarktet, wo ich mir denke, oh nee, ja, die wird als die Frau vermarktet und die zieht sich dementsprechend an. Das ist natürlich blöd. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, da seid ihr Männer gefragt, quasi auch mal euren männlichen Kumpels zu sagen, wenn irgendwas Sexistisches abläuft, zu sagen, ey, nee, hör doch auf, ne, hör auf damit und dann halt so Mädels, die gut sind, einfach supporten.
Ist dir schon mal passiert, dass du den Eindruck hattest, du wurdest jetzt gebucht oder jemand anderem bevorzugt, weil du eine Frau bist?
Lass mich überlegen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube aber, und da bin ich auch ganz ehrlich, ich glaube, beim Freestyle, wenn die Jungs sich das irgendwie, wenn die ganzen Scratch Bastards und alle sich treffen und diese Videos sich anschauen, ist es natürlich, glaube ich, krass, wenn die sich irgendwie 1000 Videos anschauen und 100 sind von Mädels, dass die Mädels dann vielleicht eher auffallen, das glaube ich schon. Hat dann aber einfach nur was damit zu tun, dass wir in der Minorität sind, dass wir auffallen. Ich glaube echt nicht, dass irgendjemand denkt, so richtig so sexistisch, eklig, kann ich mir jetzt, vielleicht bin ich auch naiv. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, okay, wir nehmen jetzt die Frau, weil die spricht auch die Männer vielleicht an. Das glaube ich nicht.
Aber ich habe ja zum Beispiel noch eine Booking-Agentur, wo ich DJs vermittle für Firmenfeiern. Mhm. Und da gibt es tatsächlich so Anfragen, also wo dann auch explizit nach einem weiblichen DJ gefragt wird. Und ich glaube noch nicht mal, oder ich unterstelle denen gar nicht, dass es jetzt darum geht, das sieht besser aus oder so, sondern ich glaube, das ist eher so ein, ich nenne es jetzt mal so ein exotischer Faktor. Also der Gast kommt rein und das ist ungewohnt, weil man ja gewohnt ist, dass ein Mann auflegt. Und ich glaube, die meinen das gar nicht böse, aber ich wäge dann immer ab. Also ich will ja keine irgendwie Models oder Geschlechter oder vermitteln, sondern ich vermittle halt DJs und die sollen halt gut auflegen. Es gab aber auch unterschiedliche Anfragen. Ich nenne jetzt keine Firmen und keine Details, aber es gab zum Beispiel auch eine Anfrage, du weißt es ja selber, wo das durchaus Sinn gemacht hat, dass eine Frau da auflegt. Aber es gab auch andere Anfragen, wo es nicht unbedingt Sinn gemacht hat, dass es speziell eine Frau sein muss. Und dann sage ich denen auch sofort, also ich gucke, wer frei ist und wer da am besten musikalisch hinpasst, aber ich werde jetzt nicht explizit nach einem Geschlecht oder nach irgendwelchen anderen Merkmalen für euch einen DJ suchen. So.
Mhm. Da darf ich mal eine Frage an dich stellen, weil ich glaube, Phil Fader hat das in einem Podcast, glaube ich, angesprochen. Ich glaube, er meinte sowas, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, sowas gesagt wie, Männer hatten jetzt so viele Jahrhunderte, Jahrtausende Privilegien und wenn da jetzt mal die Frau vorgezogen wird, dann ist das total okay. sehe ich auch ein bisschen so, nichtsdestotrotz ist es mir total wichtig, also ich würde mich nicht gut damit fühlen, sogar wenn ich ein mega, mega tolles Festival-Booking hätte und ich würde wissen, okay, es gab 5 Jungs, die sind eigentlich besser als ich und man hat mich genommen, weil ich eine Frau bin, dann wäre ich überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob ich happy darüber wäre. Mir ist diese Geschlechtssache, ich meine, dein Geschlecht wird ja nie thematisiert. Ja, man wird ja nie gefragt, oh, ist es jetzt schwer als Mann, es gibt noch andere Männer, ist es da schwer, sich durchzusetzen? Und als Frau wird man halt immer gefragt, denkst du, du hast Vorteile, denkst du, du hast Nachteile? Und ich glaube, es gibt viele Situationen, wo sowohl ich Vorteile als auch Nachteile hatte. Aber ich glaube, dass wenn man authentisch ist und wenn man das leidenschaftlich macht und wenn man die Musik liebt, dann hat man so eine Aura, die man ausstrahlt, die bei jedem ankommt. Und ja, ich glaube nicht, dass Frauen bevorzugt. Also es gab ein paar Gigs für Modelabels hier in Köln, wo mir klar gesagt wurde, okay, wir hatten noch 3 andere Männer, wir haben dich genommen. Das lag aber meistens daran, weil ja bei so einem Mode-Event sind halt mehr Frauen und vielleicht das passt besser, wenn eine Frau da ist. Ja, also ich glaube nicht, dass es da eine, und wenn es Vorteile gibt, dann sind die eher minimal.
Aber nehmen wir mal folgendes Szenario an. Also wir würden jetzt in einer gleichberechtigten Welt leben, vor allen Dingen beim Auflegen. Dann ist die Antwort meiner Meinung nach völlig klar. Dann, wenn das keine Rolle spielt, dann wird natürlich derjenige gebucht, der am besten passt, der vielleicht für den Job am besten geeignet ist, unabhängig vom Geschlecht. Aber jetzt sind wir ja noch meilenweit von der Situation entfernt.
Ja.
Glaubst du, dass es sinnvoll wäre, sagen wir mal, du wirst angefragt und ein Mann wird angefragt und ihr seid technisch komplett gleich und ihr werdet beide gleich geeignet für den Job, dass man dann sagt, okay, wir nehmen jetzt aber die Frau, damit wir quasi alle, die das irgendwie mitkriegen und sehen, sich quasi an den Gedanken gewöhnen, dass auch Frauen das machen können. Also quasi, dass jetzt für, ich glaube, das meintest du auch gerade, dass jetzt für einen temporären Zeitraum Frauen bevorzugt werden, um den Rest der Gesellschaft sozusagen daran zu gewöhnen, also eine Quote sozusagen, das ist ja auch immer das Argument für eine Quote, bis wir irgendwann mal hoffentlich eine gleichberechtigte Welt haben und das nicht mehr nötig ist. Würdest du sagen, das ist sinnvoll oder sollte man jetzt von vornherein immer denjenigen nehmen, der besser geeignet ist?
Definitiv den, der, also ich finde, wenn das Geschlecht beim Booking, darum geht's ja eigentlich, dass das kein ausschlaggebender Grund sein sollte. Deswegen sage ich ja auch, Mädels, die auflegen, arbeitet an euren Skills. Ja, wir müssen versuchen, genauso gut im Turntables im Bereich zu werden wie die Männer. Und es gibt genug tolle Männer, die uns da unterstützen würden. Es wäre absolut schlimm. Stell dir mal vor, ein Festival-Line-Up vor, nur Frauen. Und man weiß von jeder, es gibt, oder über jede konnte man sagen, es gibt einen DJ, der das besser machen könnte. Das wäre ja absolut schlimm. Und ich glaube auch nicht, dass man politisch damit irgendwas erreicht. Deswegen sind, ich meine, Musik ist das Geschlechtsloseste, was es gibt, ja. Wenn man im Club ist, da ist mir ja egal, ob gerade in dem Moment Nas läuft oder Cardi B, da kommt es ja nur auf den Song, den Vibe an. Und gerade Musik ist eigentlich der so unsexistische Bereich überhaupt, generell Kunst. Das ist, mir ist es total egal, wenn ich ein Bild sehe, ob es von einem Mann oder einer Frau ist. Und deswegen besteht gerade vielleicht ein bisschen die Gefahr, dass man Politik machen möchte. Und ich finde, wir können nicht im DJing die Probleme, die Sexismusprobleme, die wir haben, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist ja nicht nur ein DJ-spezifisches Problem. Das heißt, wenn wir unsere Jungs dahin kriegen, dass das für die nicht komisch ist, wenn eine Frau zum Beispiel irgendwie an Technik interessiert ist und am Auflegen interessiert ist, solange das nicht irgendwie sich komisch anfühlt oder solange man denkt, boah, krass, die ist eine Frau und macht das, ja, dann ist halt, ja, wir müssen das gesellschaftlich lösen. Deswegen wieder zu meinem eigentlichen Beruf. Da denke ich mir, da können zum Beispiel Lehrer ganz viel bewegen. Ja, die Jungs und Mädels dazu erziehen und zu sagen, okay, es gibt hier gewisse Rollenbilder und die müssen wir halt dekonstruieren. Genau, aber ich fände es, ich weiß nicht, welches Festival es war, ich weiß nicht, ob du es weißt, es gab ein Festival, irgendein großes Festival, Meld vielleicht, ich bin mir nicht sicher, nicht Meld, Rock am Ring, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, wo gesagt wurde, da gab es gar keine Frau im Line-Up oder bei den großen Headlinern.
Ich glaube, da gab es 1, 2, wo das kritisiert wurde, aber ich weiß auch nicht mehr genau, welche das waren.
Und das verstehe, also das ist natürlich, das ist ein No-Go, weil in der Liga Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da ging es auch darum, ob Florence in the Machine gebucht wird, die ja eine großartige Künstlerin ist. Warum ist sie nicht da? Und das ist ein anderer Rock. Also, weißt du, da hat man nicht versucht, da irgendwie ein Gleichgewicht herzustellen. Und das finde ich dann schade. Aber männliche DJs, die besser sind, einer Frau, die vielleicht mittelmäßig ist, vorzuziehen, ist auch absolut falsch und wird auch kein Problem lösen.
Wobei ich mir da auch Gedanken drüber gemacht habe und ich dachte in dem Moment, also ich weiß jetzt nicht, wie so ein Festival-Booking abläuft. Ich meine, da geht es natürlich auch um Ticketverkäufe letztlich, aber irgendwie ja auch um so ein bestimmtes ja, musikalisches Image irgendwie dem Festival zuzuordnen, wie auch immer. Aber da dachte ich auch, ja, das war unglücklich und aus meiner Sicht ist es natürlich wünschenswert, wenn das ausgeglichener ist, das Verhältnis. Aber ich habe mir jetzt auch nicht vorgestellt, dass jetzt da so eine Gruppe von Bookern um so einen Tisch sitzen und sich überlegen, ach komm, die Frauen lassen wir mal raus, weil warum auch immer, sondern ich glaube, das war einfach nur, unterstelle ich jetzt mal, ich weiß es nicht, war nicht dabei, aber einfach vielleicht Gedankenlosigkeit, so wir bedienen uns jetzt einfach mal und gucken, welche Bands passen zu unserem Festival und am Ende haben wir leider nicht mehr so darüber nachgedacht, da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Also was ich sagen will, ist, ich würde da auch niemandem so einen bösen Vorsatz unterstellen. Trotzdem ist es unglücklich und ja, vielleicht sollte man sich darüber Gedanken machen.
Ja, das stimmt. Und ich nutze jetzt einfach diese Plattform, um mal zu sagen, einfach wie viele tolle DJs, also technisch versierte und gute Female DJs wir auch in Deutschland im Urban-Bereich haben. Also da würde ich gerne jetzt eine Theresa hervorheben, Yuzi Miller, ja, die auch mit Trettmann, irgendwie als Trettmanns Tour-DJ unterwegs ist, die auch beim Freestyle mitgemacht hat. Also eine tolle DJ, eine tolle Clubsets auch. Indiana aus Berlin, also es gibt genug Mädels, vielleicht kann man die an zwei Händen abzählen, aber trotzdem genug Mädels, die wirklich sehr, sehr gut sind und die auch in jedem Festival-Line-Up bestehen könnten. Und da würde ich einfach die Booker drum bitten, dass sie sich einfach ein bisschen mehr umhören.
Um dieses Thema jetzt noch abzuschließen, was würdest du einer Frau, die sich nicht oder ja, die sich unsicher ist, ob sie jetzt anfangen soll aufzulegen, was würdest du ihr raten? Also um sie zu ermutigen, das tatsächlich zu machen?
Also um sie zu ermutigen, ich würde sagen, dass, glaube, das Wichtigste ist, dass man ein großes musikalisches Wissen hat, also dass man sich gut in Musik auskennt, nicht nur jetzt irgendwie Trends folgt, sondern dass man sich immer, ich meine, wir haben eben über Kriterien eines guten DJs kurz angeschnitten. Für mich gehört auch dazu, das Publikum quasi zu lesen. Ne? Man sagt ja Publikum lesen, obwohl das so ganz schwierig zu fassen ist, das zu erlernen. Und ich glaube, die DJs, die sich in ganz vielen Genres und ganz vielen Dekaden auskennen, sind immer klar im Vorteil. Wenn ich mir jetzt ganz junge DJs anschaue, wo ich weiß, okay, die sind vielleicht mit Trap, Rap aufgewachsen und sind in dem total die Koryphäen, die würden es nie hinbekommen, wenn das Publikum das nicht annimmt, da vielleicht umzuschwenken. Genau, also das würde ich sagen, musikalisches Wissen aneignen, auf jeden Fall an den technischen Fähigkeiten arbeiten, auch wenn ich weiß, dass es sehr, sehr ermüdend ist und man auch vielleicht oft von Leuten, auch von vielen Männern hört, okay, das klingt jetzt vielleicht nicht sauber oder das ist nicht on point. Egal, auf keinen Fall demotivieren lassen. Und dann sich auf jeden Fall von Mädels und Jungs umgeben lassen, die einen die einen halt supporten, also keine toxischen, sich nicht in toxische Umgebungen begeben, um nur um einen Gig zu bekommen. Ja.
Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht und ich muss gleich los. Bisschen schade, weil ich wollte tatsächlich nicht nur über Feminismus mit dir reden. Schließlich rede ich mit den Männern, mit denen ich spreche, ja auch nicht die ganze Zeit über Feminismus. Wir haben eben schon mal ganz kurz über dein Technik-Setup geredet. Das hat sich ja quasi, seitdem du angefangen hast, auch nicht stark verändert. Ja. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz beschreiben, was du so zum Auflegen benutzt.
Genau. Also ich benutze einen S9, also den Pioneer S9 Mixer, da bestehe ich auch immer drauf. Also ich glaube, ich kann auch mit einem anderen, also da kann ich auf jeden Fall mein großes Potenzial mit rausholen. Und zwei Turntables, da ist es mir egal, ob es jetzt ein Pioneer Reloop oder Technics ist, das ist mir eigentlich egal. Und ich habe mir leider, das ist jetzt DJ Raphic schuld, dass ich 500 Euro losgeworden bin. Du kennst ja seine Maschinen-Routines. Habe ich mir auch geholt, habe ich auch eine Zeit lang mit aufgelegt, aber habe dann gemerkt, dass es überhaupt für den Club erstmal das mitzunehmen und die Samples da einarbeiten und so, das ist viel zu viel. Also da lohnt sich der Aufwand nicht für die paar Minuten Flexen im Club. genau, also die Maschine nicht mehr. Genau, und
Software Serato, ne?
Software Serato, genau. Da würde ich aber auch, ich glaube, bei dieser Traktor-Serato-Diskussion bin ich auch raus, weil Ich habe einfach Serratus ausprobiert, das war's dann. Ich kann gar nicht sagen, ob es irgendwie was besser ist. Und sonst habe ich was vergessen. Ja, bin ich natürlich großer Face-Fan jetzt. Das ist ja, das bietet ja Outdoor ganz viele Möglichkeiten, vor allem jetzt.
Ich verlinke das auch mal in den Shownotes, das wäre jetzt für dich zu weit, das zu erklären, was Face ist, aber ja. Ich bin auch Fan. Du sagst gerade, dass du bestehst auf den S9. Also das ist für die Leute, die es nicht kennen, das ist halt so ein Zweikanal-Battle-Mixer von Pioneer, der auch so ein paar MIDI-Fähigkeiten hat, mit dem man halt auch dann den Rechner steuern kann. Der ist aber leider nicht immer Rider-tauglich. Also das ändert sich gerade so ein bisschen, aber die meisten Verleiher und Clubs haben halt eher die Vierkanal-Geräte da von L&T's oder von Pioneer. Was, also ist es immer unproblematisch in den Clubs, wo du spielst, oder gab es auch schon mal das Problem, dass der einfach nicht da ist?
Die ersten zwei Jahre musste ich den immer mitschleppen. Sehr nervig. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der auf jeden Fall sich auch etabliert hat. Es wird, glaube ich, besser. Ich glaube, das ist auch, wenn sich ein Club im Hip-Hop-Club einen Mixer anschafft, dann ist es auch der S9. Also es ist auf jeden Fall in den letzten ein, zwei Jahren besser geworden. Die ersten Jahre, als er rauskam, war es ja wirklich schrecklich. Da hat auch mein Mixer ganz lange drunter gelitten. Ich weiß nicht, gibt es einen besseren Mixer für vielleicht der neue Rain oder generell Rain? Aber der kann ja. Also Props an den S9, das ist für mich der Beste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir irgendwann einen anderen Mixer kaufe, weil ich so begeistert bin und die ganze Haptik einfach. Wobei ich sagen muss, der neue Rain ist, das kann natürlich vielleicht mehr. Aber nee, ich kann mich nicht umstellen. Ich habe es auch im Musicstore, habe ich mich mal damit auseinandergesetzt. Das ist aber eine Frage von wirklich ganz vielen Kleinigkeiten.
Gab es denn auch schon mal die Situation, dass vielleicht, dass du nicht alleine gespielt hast, sondern vor oder nach hat jemand gespielt mit einem anderen Mixer, dass man dann irgendwie umstöpseln muss oder irgendwie?
Ja, also es gab auch manchmal Clubs, wo mir gesagt wurde, es gäbe ein S9, dann war es aber irgendein anderer Pioneer-Mixer, irgendwie der Nexus oder vielleicht 800er sogar. Und da bin ich halt natürlich limitiert in der Art, mit der ich auflege. Ich meine, alles ist auf meine Cue-Points ausgelegt und ich arbeite viel mit dem Sampler. Und da bin ich wirklich sehr limitiert. Dann macht es mir auch nicht Spaß, da aufzulegen. Klar kriege ich einen Abend hin, aber fühle mich dann überhaupt nicht, das macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Und noch schlimmer ist es mit CDJs.
Das sind die CD-Player von Pioneer.
Genau, das sind CD-Player. Obwohl ja, das ist wirklich, glaube ich, ich bin da ein Gewohnheitstier. Ich mag einfach die Haptik nicht. Auch wenn ich weiß, dass die im Club natürlich, die sind viel tauglicher.
Ja, aber also klar, ich kann das nur bestätigen. Also man übt ja mit einem bestimmten Setup und also mich nervt es manchmal schon, wenn die Plattenspieler irgendwie so einen Spalt zwischen Mischpult und Plattenspieler 5 Zentimeter, da kriege ich schon zu viel, weil dann ist irgendwie der Abstand anders und also ich kann das voll nachvollziehen und vor allen Dingen, wenn dann ein anderer Mixer ist, wo dann die Knöpfe an einer anderen Stelle sind, man ist halt einfach nicht mehr so schnell und ich spiele zum Beispiel noch nicht mit dem S9, sondern mit anderen Geräten und ich kann auch im S9 auflegen, kriege ich hin, aber die erste halbe Stunde passiert es dann, dass ich dann auch Fehler mache, weil ich einfach was anderes gewohnt bin, also ich verstehe das voll. So, ja, ich muss ein bisschen drängen leider, weil ich gleich los muss. Ich
muss auflegen.
Ich gerne noch so viele Fragen gestellt hätte. Vielleicht müssen wir es einfach nochmal machen. Am Ende frage ich den Gast immer, wie es mit ihm in Zukunft weitergeht. Also, ja, wie geht deine Lehrerkarriere weiter? Wie geht deine DJ-Karriere weiter? Was sind deine Pläne?
Genau. Ich bin ja mit der, wie genau, ich habe gar nicht über die geredet, über die Hashash-Crew. Das ist, wir sind im schöner, toller Club in Köln, Clubbahnhof Ehrenfeld. Und da gibt es jeden Monat eine Hip-Hop-Party und wir sind ein Soundsystem. Wir sind 4 DJs, Mercy Milano, Don J, meine Wenigkeit und unser MC der Vibe. Und wir haben uns schon zum Glück in Köln etabliert, hat auch einige Jahre gedauert. Und möchten jetzt dieses Jahr richtig durchstarten. Wir sind dieses Jahr beim Splash und machen die Eröffnung. Und auch beim Summer Jam und möchten da mit unserem Soundsystem auf jeden Fall auch, sagen, national, vielleicht auch international mal schauen, ein bisschen durchstarten, weil wir eine gewisse musikalische Philosophie haben, Wir sind, unsere Sets sind sehr, ich würde mal sagen, global. Also wir sind wirklich bei uns, wenn man uns auf Tashash besucht, kommt gerne vorbei, hört man von algerischem Rap zu bis Drake und Janet Jackson, also die ganze Palette. Also wir sind da wirklich, ich würde nicht sagen, dass wir versuchen, anders zu sein, sondern dadurch, dass wir vier einfach so musikalisch große Interessen haben, ist das eine total schöne Symbiose. Und dieser Soundsong kommt, wir sind echt froh, kommt sehr gut an. Dadurch starten und dann für mich quasi jetzt außerhalb des Soundsystems allein, quasi als DJ Jasmine, auf jeden Fall möchte ich immer mehr an meinen Skills arbeiten. Und mein Ziel ist es, ich sag's jetzt einfach irgendwann mal bei den World Finals dabei zu sein. Ob das, mir ist es egal, ob es in 15 oder 15 Jahren ist. Ich möchte einmal bei den World Finals dabei sein und auch wenn ich es nicht schaffen sollte, schon die ganzen Versuche oder die Vorbereitungen der Sets machen total viel Spaß. Und jetzt unmittelbar im Sommer werde ich noch an ein paar Battles teilnehmen, einfach um Battle-Erfahrung zu sammeln. Genau, und als Lehrer, ich plane jetzt nicht da irgendwie Karriereleiter aufzusteigen. Ich bin froh, wenn ich meinen Englisch-Leistungskurs immer habe. Und bin da eigentlich sehr zufrieden. Kann der Status quo so bleiben.
Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Ich danke dir, es hat richtig Spaß gemacht.
Ja, wir müssen es nochmal machen, dann reden wir noch über andere Themen.
Gerne.
Hier steht noch einiges am Zettel. Vielen Dank.
Danke dir, Steve.
Ciao.
Ciao.
Das war das Gespräch mit Jasmine. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wie immer die Bitte, empfehle uns deinen Freunden und mach einen Screenshot für die Insta-Story, damit wir der größte DJ-Podcast in Deutschland werden. Und ansonsten, vielleicht gefällt dir ja noch Folge 51 mit SK83.
Ich habe immer so voll viele Sachen parallel gemacht und halt immer so richtig eigentlich 100% gegeben bei allem, außer bei der Schule, da nicht ganz so. Da habe ich zum Beispiel auch Musik abgewählt. Das ist auch so ein lustiger Side-Fact. Weil das hat mich so gelangweilt, was da abging.
Über Nacht mit
Steve Clash.